SWR 2 Zeitgenossen.
Heute aus dem Nationaltheater in Mannheim von den 22. Internationalen Schillertagen. Mein Name ist Dietrich Brandts. Wir sprechen heute über das, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. So heißt das aktuelle Buch der Journalistin Mareike Kaiser im Untertitel. Wie viel? Auch darum geht's ganz stark. Das ist der Titel des Buchs. Wir sprechen also über etwas, worüber man normalerweise nicht spricht, über Geld. Und wir sprechen über Armut, obwohl man darüber eigentlich auch eher nicht spricht oder wenig. Warum die einen mehr Geld haben und die anderen weniger, warum es ungleich verteilt ist und wie man das ändern kann. Wann schaffen wir Armut endlich ab? Das ist die Leitfrage, passend zum Festivalmotto. Schöne Welt, wo bist du? Herzlich willkommen, Mareike Kaiser.
Danke für die Einladung.
Was würden Sie denn selbst sagen, Frau Kaiser? Wie viel Geld haben Sie, eher viel oder eher wenig?
Uff, jetzt gerade?
Aktuell oder überhaupt?
Ist immer total schwierig, womit man sich vergleicht, ne? Also ich bin eben gerade mit dem Taxi hierher gefahren. Da fühle ich mich immer sehr reich, wenn ich denke, ich kann mir jetzt leisten, in ein Taxi einzusteigen. Dann habe ich mit dem Taxifahrer über Geld geredet und er hat mich gefragt, was ich denn jetzt hier mache. Und ich habe ihm gesagt, wir reden über Geld. Und dann meinte er, ja, das mit dem Geld ist ja total krass. Es gibt einfach so viele Leute, die von Armut betroffen sind, also auf der ganzen Welt. Und dann haben wir so global über Geldverteilung gesprochen. Da würde ich natürlich sagen, auch global bin ich sehr reich. Und gleichzeitig aber reicht es einfach ganz, ganz oft nicht. Also aktuell beziehe ich Arbeitslosengeld 1. Das reicht so für die Miete und so ein Existenzminimum zusammen mit meinem Kind, aber für mehr auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, irgendwo dazwischen bin ich gerade.
Wo ist es genau irgendwo dazwischen? Da gibt es so eine soziale Skala, die man nach Geld und Einkommen und Vermögen bemessen kann. Irgendwo zwischen, hyperreich und Armutsklasse. Wo würden Sie sich da verorten?
Also es gibt jetzt keine Skala, die sagt, das ist die Skala von dazwischen. Das ist dann eher die Mareike-Skala, die ich mir selbst ausgedacht habe, würde ich sagen. Und auch eben eher so ein Gefühl, das sich gar nicht unbedingt an Zahlen festmachen lässt. Ich finde das auch tatsächlich manchmal schwierig, dann so über konkrete Zahlen zu sprechen, sondern finde immer eher so wichtig, was man mit diesen Zahlen macht. Also bei Armut finde ich das zum Beispiel wichtig, also darüber auch zu sprechen, wo liegt jetzt eigentlich die Armutsgrenze? Da gibt's ja beispielsweise von so Organisationen wie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband auch so Berechnungen, die sagen, Leute, die jetzt gerade das Bürgergeld bekommen, liegen eigentlich darunter und es müsste mehr sein. Also da finde ich das wichtig. Aber eben gerade bei diesem Dazwischen finde ich es nicht so gut, über einzelne Zahlen zu sprechen, sondern eben auch eher darüber. Also Geld ist ja jetzt nicht nur das, was wir verdienen zum Beispiel, was vielleicht am Ende des Monats auf unserem Konto ist, sondern auch, ob wir was geerbt haben, ob ich vielleicht in einer Eigentumswohnung lebe, die meine Eltern mir gekauft haben oder nicht.
Ist aber nicht der Fall, oder?
Ist in meinem Fall nicht der Fall, nein. Gibt kein Erbe, von dem ich wüsste. Und darüber sprechen wir halt nie. Also wenn wir überhaupt über Geld sprechen, dann ist es meistens irgendwie so, dass wir über das Einkommen sprechen, aber über Vermögen und Erbe eigentlich nie.
Was ist dann das genaue Tabu?
Naja, ich glaube, das Tabu ist, dass wenn wir darüber sprechen, dass wir so darüber sprechen, dass wir das Gefühl haben, wir hätten das verdient. Also wir wären persönlich gescheitert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe gerade wenig Geld, dann klingt das so ein bisschen nach so einem Scheitern. Dann ist so die Frage, wenn Menschen das hören, ja, was ist los bei ihr? Hat sie sich nicht genug angestrengt? Wir leben ja in einer sogenannten Leistungsgesellschaft und es ist so ein bisschen so das Gefühl, als wären wir selbst dafür verantwortlich, wie viel Geld wir haben. Und so ist es einfach nicht.
Dann ist es eigentlich eher Scham als ein Tabu.
Auf jeden Fall. Aber Tabus entstehen ja aus Scham. Also wenn wir uns schämen, dann entsteht daraus das Tabu, nicht über irgendwas zu sprechen.
Sie kennen auf jeden Fall auch die Situation, in der Supermarktkasse zu stehen, mit der EC-Karte in der Hand, die reinzuschieben in das Gerät. Und das Gerät sagt, nein, keine Transaktion möglich. Das schildern Sie in Ihrem Buch. Ihre Tochter war dabei, hatte das Eis schon in der Hand und konnte es natürlich nicht mitnehmen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ich glaube, das waren unterschiedliche Gefühle, die so in der Chronologie waren. Also in dem Moment auch sowas wie Scham, aber darauf folgend auch relativ schnell Wut, dass es sowas überhaupt geben muss. Dass sich dann auch Menschen, die hinter einer in der Schlange stehen, sich natürlich auch darüber aufregen und gar nicht wissen, warum diese Person jetzt gerade nicht den Einkauf zahlen kann. Genau, also ich glaube am Anfang Scham und dann aber eben relativ schnell auch so ein Unwohlsein mit den Gefühlen, die überhaupt dafür sorgen, dass das passiert. Also ich bin ja nicht die Einzige, die an der Supermarktkasse steht und den Einkauf nicht bezahlen kann, glaube ich.
Da sind Sie mit Sicherheit nicht die Einzige, beziehungsweise die Situation wird wahrscheinlich immer wieder auftauchen. Und deswegen stelle ich Ihnen jetzt mal eine Frage, die Sie Ihren GesprächspartnerInnen auch all gestellt haben, nämlich wie viel Geld wäre genug?
Ich habe die Fragen, die ich meinen GesprächspartnerInnen in dem Buch gestellt habe, bewusst nicht selbst beantwortet, weil man wird so schnell, wenn man ein Buch zu einem Thema veröffentlicht hat, denken Leute ganz oft, ah, das ist jetzt die Expertin, die kennt sich damit aus, die hat jetzt die Lösung, die weiß, wie es geht. Und
ich meinte gar nicht gesellschaftlich, Frau Kaiser, ich meinte gar nicht für Sie. Also wie viel Geld wäre für Sie genug, damit das, was Ihnen da in der Supermarktkasse passiert ist, nicht wieder passiert?
Genau, da haben Sie ja quasi schon die Antwort, aber trotzdem ist mir das total wichtig, dass ich will einfach nur noch einmal kurz feststellen, dass ich mich zwar mit dem Thema beschäftigt habe, aber das, was ich dazu sage und denke, jetzt nicht das Allgemeingültige ist und mir einfach eher wichtig ist, dass wir alle darüber sprechen. Also im besten Fall wäre es so, dass alle Menschen, die jetzt hier sind, überlegen, wie viel Geld ist eigentlich genug und wir zusammen in ein Gespräch kommen und Sie mir auch vielleicht gleich sagen, wie viel Geld ist eigentlich genug. Ich mache das jetzt gleich, also ich sage Ihnen das, aber mir ist es ganz wichtig bei diesen Fragen, dass es nicht ausschließlich um meine Perspektive geht. Das war auch der Grund, warum ich in dem Buch nicht nur meine Geldgeschichte erzähle, sondern auch die von den 8, 9 ProtagonistInnen. Und für mich ist Geld genug. Also es gibt so 2 Antworten. Die eine Antwort ist, dass es immer für einen Schwimmbad-Eintritt und Pommes reicht, weil das beides ist, was ich total gerne mache, also schwimmen und Pommes essen. Und dann gibt's aber auch gerade eine konkrete Situation. Ich bin, bevor ich nach Mannheim gekommen bin, in Köln gewesen auf einer Lesung. Und auf dem Weg dahin sind mir meine Lieblingsschuhe kaputt gegangen. Und das war sehr, sehr traurig natürlich, weil es meine Lieblingsschuhe sind. Aber ich wusste auch, ich komme in Köln an und kann da in einen Schuhladen gehen und mir neue Schuhe kaufen. Und ich habe gerade genug Geld auf dem Konto dafür. Und es tut mir irgendwie nicht weh. Ich muss keine anderen Abstriche machen. Ich kann da jetzt einfach hingehen und mir neue Schuhe kaufen. Und ich würde sagen, das ist für mich Geld genug.
Da würde ich aber gerne die Frage auch damit verbinden, wie das mit Hartz IV ist. Ist, glaube ich, aktuell 449 Euro im Monat. Ist das genug?
Das ist auf keinen Fall genug. Es gibt eben Organisationen, die sich damit beschäftigen, wie viel oder wie hoch oder niedrig das Existenzminimum sein sollte. Und da gibt es Berechnungen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es müssten mindestens 200 Euro mehr sein. Ich
glaube, knapp 700. Wo fängt denn Armut für Sie an? Wo ziehen Sie die Grenze?
Ich glaube, Armut beginnt bei den Sorgen. Also bei den Sorgen um existenzielle Sachen. Wie kann ich meine Wohnung bezahlen? Wie kann ich, bleiben wir jetzt mal bei dem Wetter, was wir gerade haben, wie kann ich vielleicht den Badeanzug für mein Kind bezahlen, der das neu braucht, weil es größer geworden ist? Kann ich mir den Schwimmbadeintritt leisten? Kann ich mir dann vielleicht eben auch noch die Pommes leisten? Und wenn ich das nicht kann, denke ich ja darüber nach. Und ich glaube, Armut beginnt mit so einem Gedankenkarussell über existenzielle Sorgen.
Aber in Deutschland ist es doch meistens relative Armut, um den Begriff ins Spiel zu bringen. Also gemessen an dem Lebensstandard, den man so um sich herum erlebt. Es gibt auch den Begriff der absoluten Armut, also wenn wirklich das Existenzielle fehlt, wenn man keine Kleidung hat, kein Obdach hat, wenn die medizinische Grundversorgung nicht da ist und so weiter. Gibt es das in Deutschland auch?
Ja, natürlich. Also sehen wir ja, ich lebe ja in Berlin, da habe ich das ständig vor meiner Haustür. Aber auch hier in Mannheim habe ich schon genau die Armut gesehen. Und ich glaube aber auch trotzdem, dass bei dieser relativen Armut auch nochmal so die Frage ist, was ist eigentlich selbstverständlich? Also darum geht's ja auch. Also wie leben wir eigentlich unser Leben und was ist dafür selbstverständlich? Und ich habe ja so ein Beispiel in meinem Buch, da geht's um den Urlaub, den wir als Familie nie gemacht haben. Als ich Kind und Jugendliche war, für viele Menschen ist das ja selbstverständlich. Und ich glaube, an sowas sieht man ja auch schon die Unterschiede. Und das ist jetzt ein sehr luxuriöser Unterschied. Aber ich glaube eben, dass Menschen, die sich Urlaub leisten können, vielleicht eben auch gar nicht vorstellen können, was so ein Gedankenkarussell eigentlich alles beinhaltet.
Die Standardfrage, die sich daran anschließt, lautet natürlich, woran liegt es, dass jemand in Armut rutscht oder in Armut bleibt? Sie schieben da gleich den Satz von Christoph Butterwecker, einem berühmten Armutsforscher aus Köln, voran, der wörtlich schreibt, es ist selten so, dass jemand selbst schuld ist. Woran liegt es dann?
Ich würde erst mal sagen, dass jemand in Armut rutscht oder ganz oft werden ja Menschen auch schon in Armut geboren, also, und rutschen gar nicht da rein, liegt erstmal daran, dass es Armut überhaupt gibt. Und dass es Armut gibt, resultiert daraus, dass es den Überreichtum gibt. Also einfach Menschen, die nicht genug haben, sondern viel zu viel von allem. Und nur weil es das eben gibt, auf der einen Seite die Menschen, die zu viel haben, gibt es eben auch die, die zu wenig haben. Also beides hängt miteinander zusammen. Und dann ist ja auch eine These von mir, dass ich glaube, dass das daran liegt, an der Gesellschafts- und Wirtschaftsform, in der wir leben, also am Kapitalismus, wo Armut ja auch als, weiß ich nicht, wenn wir Kapitalismus uns vielleicht als so eine Maschine vorstellen, dann ist Armut das, was die Maschine am Laufen hält, weil wir uns alle die ganze Zeit anstrengen müssen und leisten, etwas leisten müssen, damit uns eben nicht das Schlimme passiert, also diese Armut passiert.
Als Abschreckung gewissermaßen.
Genau.
Machen wir das vielleicht mal persönlich. Was ist denn Geld dann für Sie? Sie haben auf der ersten Seite Ihres Buches gleich so einen kleinen Katalog ausgebreitet, was das alles sein kann. Sicherheit, Freiheit, Status oder ein Symbol oder Macht oder letztlich nur Papier. Was ist es?
Für mich all das, was Sie gerade gesagt haben, aber eher die negativen Sachen für mich als Aha. die positiven, weil ich bei Geld immer vor allem sehe, was macht, wenn Menschen zu viel davon haben. Eben aus meiner Perspektive macht zu viel Geld auch korrupt und deswegen macht Geld mit mir eher negative Sachen und gleichzeitig sorgt es aber natürlich dafür, dass wir ein gutes Leben haben. Das ist die Ambivalenz, in der ich persönlich mit Geld leben muss.
Und Freiheit? Freiheit ist oft die Antwort.
Genau, Entscheidungsfreiheit. Also Freiheit ist mir so ein bisschen zu groß, glaube ich, als Begriff, aber Entscheidungsfreiheit. Ne? Also
die Schuhe kaufen zu können.
Genau, die Schuhe kaufen zu können oder sich zu überlegen, will ich heute Morgen zu Hause frühstücken oder gehe ich frühstücken? Das sind ja Entscheidungen, die Menschen, die in Armut leben, gar nicht treffen können.
Ist es auch ein Gradmesser für den Wert eines Menschen, das Geld?
Aus meiner Perspektive nein, aber im Kapitalismus ja.
Wie kommt das?
Naja, das liegt eben ja auch daran, wie wir im Kapitalismus Menschen beurteilen. Also wir alle sind ja auch kapitalistisch sozialisiert. Das heißt, wir kommen zur Welt und werden schon als Babys daran gemessen, was wir können, was wir leisten. Wann kann man sich das erste Mal als Baby umdrehen? Wann sagt man das erste Wort? Das sind ja Dinge, für die wir positiv bewertet werden. Und das entwickelt sich ja so weiter. Wenn wir dann in der Schule leistungsfähig sind oder bei der Arbeit leistungsfähig sind, dann sind wir irgendwie gute, wertvolle Menschen im Kapitalismus. Und Geld drückt diesen Wert aus. Also wenn ich gut in meinem Job bin, dann will ich bitte auch gut dafür bezahlt werden und bin ja ein guter Teil in diesem System. Also wir geben mit dem Geld dann auch Menschen einen Wert.
Und Geld macht also offensichtlicher was mit Menschen. Da haben Sie auch eine ziemlich tolle Liste zusammengestellt, gleich zu Beginn Ihres Buches, was Geld alles machen kann. Geld macht Möglichkeiten, schreiben Sie. Geld macht Ruhe, Geld macht Unruhe, Geld macht Ungleich, Geld macht Gegensätze, Geld macht Neid, Geld macht schlaflose Nächte, Geld macht Hierarchien und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das ich besonders pointiert fand, Geld macht aus Menschen Arbeitskräfte. Und was macht Geld aus Ihnen, habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe?
Buchautorin. Ja. Soll ich noch was anderes dazu sagen? Okay, also was ich immer gerne auf die Frage sage, was Geld mit Menschen macht, ist, Geld macht Menschen groß oder klein, je nachdem, wie viel man davon hat. Das habe ich bei der Recherche auf jeden Fall festgestellt. Wenn ich mit Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, gesprochen habe, dann sind die es einfach gewohnt, dass man ihnen zuhört. Auch wenn ich Menschen, die sehr viel Geld haben, gefragt habe, ob ich sie interviewen darf für das Buch, dann haben sie sofort gesagt, ja, total gerne. Und im Gegensatz dazu waren Menschen, die von Armut betroffen sind, sehr unsicher, warum ich mit Ihnen sprechen möchte für das Buch, weil Sie haben doch eigentlich gar nichts zu erzählen und das, was Sie zu sagen haben, ist doch eigentlich gar nicht wichtig. Und ich glaube, daran sieht man ganz gut, was Geld mit Menschen macht, nämlich eben klein und groß und wichtig und unwichtig und selbstsicher und unsicher. Und eine Person, mit der ich gesprochen habe, das ist eine sehr reiche Person, die auch schon reich zur Welt gekommen ist und noch reicher werden wird, weil sie erben wird.
Da kann man hier, glaube ich, in Mannheim den Namen sagen. Ach so, ne? Marlene ja. Engelhorn, genau. In Mannheim ein ganz bekannter Name, eine Mehrfachmillionenerbin. Ja. Dieses Geld soll oder wird Marlene Engelhorn, die jetzt in Wien lebt, ich glaube so um die 30 ist, erben. Und sie hat angekündigt, dass sie einen großen Teil davon verschenken will. Und sie hat die Bewegung Text Me Now gegründet. Genau. Die haben Sie getroffen. Das ist eine ihrer Protagonistinnen im Buch.
Genau, 90% will sie spenden. Und sie hat zu mir gesagt, dass sie sich jeden Raum nehmen kann. Und ich glaube, das macht Geld. Also das ist ja jetzt gerade ihr Job, sich auch jeden Raum zu nehmen. Was auch sehr ambivalent ist, weil sie eben auf der einen Seite das ja kritisiert. Also sie sagt, dass Menschen mit Geld eigentlich überall gehört werden und auf allen Bühnen sitzen und dass auch sie auf allen Bühnen sitzt und spricht, auch weil sie so viel Geld hat. Gleichzeitig tut sie es aber, während sie es sagt. Also sie sitzt dann auf der Bühne und spricht, also macht es, weil sie ein sinnvolles Ziel verfolgt, nämlich dass überreiche Menschen mehr besteuert oder überhaupt besteuert werden. Aber gleichzeitig ist sie natürlich auch genau das, was sie eigentlich kritisiert. Und dass sie das kann, liegt natürlich an Geld. Also wenn man in eine reiche Familie geboren wird, dann bekommt man natürlich die beste Ausbildung, ist auf super Schulen, weiß in Restaurants, wo das Besteck liegt, mit dem man anfängt zu essen und mit dem man aufhört zu essen, kennt alle Codes, weiß, wie man sich in einem Theater verhält oder eben auch auf einer Bühne. Und das funktioniert natürlich ganz gut, wenn man mit Geld aufgewachsen ist.
Ja, Geld kann auf jeden Fall Zugehörigkeit organisieren oder kann natürlich auch Ausschluss organisieren. Da erzählen Sie eine sehr persönliche Geschichte in Ihrem Buch, wie Sie als Jugendliche, glaube ich, von der Mutter einer Schulfreundin einen Pullover gekauft bekamen. Mhm. Die Mutter der Schulfreundin wusste offenbar, dass ihre Eltern nicht das Geld haben für diesen einen Markenpulli, ein Benetton-Pulli musste es damals sein, hat ihn den gekauft. Am nächsten Tag haben sie den in der Schule getragen und der Lehrer hat gesagt, jetzt trägt die Mareike auch schon Markenklamotten. Das war natürlich nicht nett gemeint von diesem Lehrer, sondern das hat er abwertend gemeint, ganz offensichtlich, mit Bezug auf die soziale Herkunft, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Hat der Pulli dann noch Spaß gemacht?
Ich habe den nie wieder angezogen danach und habe auch danach nie wieder offensichtliche Markenklamotten getragen. Bis heute mache ich das nicht.
So lange wirkt das nach? Mhm. Dann gibt es ja den Spruch, arm bleibt arm, den erweitern Sie. Arm bleibt armutsgeprägt offenbar. Das ist das, was dann nachwirkt letztendlich.
Genau, ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die einfach für ein Leben lang prägen, würde ich sagen. Und bei mir selbst weiß ich zum Beispiel gar nicht, also mit dem Begriff Armut, ich streite mich ja mit meinem Vater auch ein bisschen darüber, ob das eigentlich zutrifft auf unsere Familie, als ich Kind und Jugendliche war. Ich könnte das jetzt gar nicht so mit 100%iger Sicherheit unterschreiben und würde jetzt sagen, ja, wir waren von Armut betroffen, sondern würde vielleicht eher sagen, es war so an der Armutsgrenze. Aber was ich auf jeden Fall erlebt habe, war so eine Bildungsarmut. Die gab es auf jeden Fall. Also es gab für mich nicht die Bildung, die ich gerne gehabt hätte. Und das prägt offensichtlich, also auch das mit dem Pullover und ganz viele andere Dinge, bei denen ich oft merke, dass ich in den Räumen, in denen ich mich mittlerweile aufhalte, mich nicht zugehörig fühle.
Ist das der Grund, warum Geld auch so viele Gefühle bei Ihnen auslöst? Das schreiben Sie als einen Grund, weshalb Sie das Buch überhaupt verfasst haben, nämlich, dass Geld Gefühle auslöst. Mhm. Weil kein Geld oder zu wenig Geld da war.
Ja, mir war es überhaupt gar nicht anders möglich, ein Buch über Geld zu schreiben, ohne das irgendwie an Gefühlen zu erzählen, weil das allererste, was ich habe, wenn ich an Geld denke, sind einfach Gefühle. Und das war auch interessant bei der Begegnung mit Marlene Engelhorn, weil ich sie auch gefragt habe, also das ist ja so eine meiner Fragen, die ich allen ProtagonistInnen gestellt habe, was fühlst du, wenn du an Geld denkst? Und sie antwortete, gar nichts.
Muss man sich leisten können, ja, offenbar. Was fühlen Sie? Was haben Sie für Gefühle, wenn Sie an Geld denken? Ja. Was löst es bei Ihnen aus?
Also ich habe es ihr nicht geglaubt, ehrlich gesagt. So. Weil ich, also meine Theorie ist, dass sie ihre Arbeit auch aus Scham macht oder vielleicht nicht unbedingt Scham, aber aus einem Unwohlsein darüber, ja eigentlich gar nichts dafür zu können, so reich zu sein und dadurch an so einer generellen Ungleichheit irgendwie mit beteiligt zu sein. Und meine Gefühle, ja, also sind ja eben total ambivalent. Ich beginne ja mein Buch mit dem Satz, ich hasse Geld.
Ja, das fand ich verwunderlich für ein Geldbuch.
Ja, ja. Ich fand, es war ein ganz guter Dreh. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so wirklich 100% das richtige Gefühl ist. Es war vielleicht auch eher Angst, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall starke negative Gefühle, die ich hatte. Ja. Und das mit dem Hass verändert sich ja im Lauf des Buchs. Also ich würde jetzt nicht mehr unbedingt sagen, dass ich Geld hasse, sondern eher, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Eher die Frage, wer hat davon was und wer nicht und warum. Das hasse ich, aber eben nicht das Geld an sich. Das Geld ist ja eigentlich nur ein Symbol für etwas anderes.
So endet ja dann das Buch. Also der erste Satz, ich hasse Geld, der letzte Satz, ich hasse Geld, weil es ungerecht verteilt ist.
Ja, jetzt muss das Buch niemand mehr lesen, der jetzt hier zuhört.
doch, steht noch ganz vieles dazwischen. Zum Beispiel die soziale Herkunft, wie Sie jetzt schon angesprochen haben, Ihren Vater. Der ist gelernter Koch und hat aber ein Leben lang als LKW-Fahrer gearbeitet. Obwohl er verrentet ist, macht er das, glaube ich, zum Teil immer noch.
Ja, wir sind letztens zusammengefahren.
Und Ihre Mutter hat spät eine Ausbildung nachgeholt als Altenpflegerin. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben so an der Armutsgrenze eher gelebt als in Armut. Aber Sie schreiben auch, dass Geld immer das Streitthema in Ihrer Familie war. Warum?
Weil es nicht da war. Weil es nicht gereicht hat für meine Bedürfnisse jetzt zum Beispiel.
Ach, das ist dann fehlende Entscheidungsfreiheit. Dann musste man sich immer entscheiden, ob man das Geld hierfür oder dafür ausgibt. Und da ist dann der Streit entstanden.
Genau, richtig. Also ich wollte zum Beispiel gerne Gesangsunterricht haben. Das war nicht drin. Also auch finanziell, aber vor allem auch, weil das bedeutet hätte, dass meine Eltern mich einmal die Woche irgendwo hätten hinfahren müssen. Also ich bin auf dem Land groß geworden, wo zweimal am Tag ein Bus gefahren ist.
Wo war das? In Niedersachsen?
In Niedersachsen, oder? Genau. Im Nirgendwo. Also das kam eben auch noch dazu und dann funktionierte das einfach zum Beispiel nicht mit dem Gesangsunterricht. Und ich habe dann mir irgendwann mit Mitte 20 diesen Traum selbst erfüllt und hatte Gesangsunterricht. Und dann hat die Gesangslehrerin gesagt, Mensch, schade, dass du jetzt erst kommst. Du hättest ja echt eine tolle Opernsängerin werden können. Tja, war zu spät. Und das ist nur eins der Beispiele, wo ich gerne mehr gehabt hätte von Bildung, Infrastruktur und am Ende eben auch Geld.
Nennen Sie uns vielleicht noch ein paar, weil das schließt an einen Satz, den ich besonders prägnant fand in Ihrem Buch, nämlich: viele Entscheidungen konnte ich nicht treffen. Meine soziale Herkunft hat die Entscheidungen getroffen. Also Gesangsunterricht zum Beispiel. Mhm. Was war da noch?
Reisen. Ich merke das immer, wenn ich auf Reisen bin, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der gemacht ist fürs Reisen. Ich bin total glücklich, wenn ich unterwegs bin. Und das war ich halt nie. Also wir sind als Familie nie in den Urlaub gefahren. Ich kannte das Konzept Reisen und so überhaupt gar nicht und habe das eben erst sehr spät entdeckt. Und auch heute reicht das Geld nicht so dafür, wie ich es gerne machen würde. Also das ist zum Beispiel was. Und dann eben das große Arbeitsthema meines Lebens, Studium. Ich wollte gerne studieren und das war mir eben auch nicht möglich, das zu machen.
Wieso nicht?
Also auch aus finanziellen Gründen. Meine Eltern hätten mich nicht unterstützen können. Und
es gibt BAföG.
Ja.
Die Frage haben Sie wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört.
Ja, genau.
Und immer fragen die Leute: BAföG, das ist doch mittlerweile ein
jeder
ganz gutes
studieren.
Kreditding und ist eingeführt worden, wahrscheinlich in den 70ern, nehme ich an, damit wirklich alle studieren können. Mhm. Warum haben Sie es nicht in Anspruch genommen?
Ja, ich hätte damals meine Eltern verklagen müssen. Das habe ich nicht gemacht mit Anfang 20. Und ich glaube, dass die Frage, wie Sie schon richtig gesagt haben, genau, sie wird mir oft gestellt. Und meistens wird sie mir von Leuten gestellt, die selbst studiert haben und die selbst auch in bürgerlicheren, reicheren Verhältnissen aufgewachsen sind. Das sind meistens Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man keine Unterstützung hat für die Dinge, die man sich vorstellt. Also es gibt so ein Zitat von einer Autorin, Daniela Brotesser heißt die, die hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Armut. Und sie beschreibt Armut so, dass sie sagt, dass du keine Träume hast, weil du eh weißt, dass sich das nie erfüllen wird. Also wenn man weiß, dass sich Dinge nicht erfüllen werden, träumst du auch nicht.
Also Sie wussten schon, dass Sie nicht studieren werden und haben dann auch gar nicht davon geträumt, aber Sie haben ja ein Abitur gemacht. Also Sie hatten ja eigentlich die Voraussetzungen.
Abitur
ja.
Habe ich erst auf dem zweiten Bildungsweg gemacht oder chronologischer angefangen. Ich habe dann, eben weil ich nicht studieren konnte oder nicht das studieren konnte, was ich wollte, eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin, weil ich wusste, ich will in den Journalismus, aber Studium geht nicht. Was ist was mit Medien? Und dann war das Mediengestaltung. Und dann habe ich das gemacht und als Mediengestalterin gearbeitet und dann haben die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, gesagt: Mareike, du musst unbedingt studieren, weil das kann es jetzt irgendwie nicht hier gewesen sein. So, du musst mehr machen. Und deswegen habe ich dann mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg mit Mitte 20 gemacht. Und dann war eben nochmal die Frage, wie geht das mit dem Studieren? Und ich habe keinen Weg gesehen. Und ich glaube, das verstehen eben meistens nur Menschen, die nicht mit einem unterstützenden Netzwerk aufgewachsen sind. Das ist dann einfach, es ist klar, dass das, also es gibt so einen Spruch von meinem Vater, du lebst über unseren Verhältnissen oder du willst was, was über unseren Verhältnissen ist. Und das war das Studium bei mir.
Also es gab nicht nur die finanzielle Schwierigkeit, sondern es gab auch sowas wie eine Blockade dann, oder?
Ja, genau, aber das fing ja auch viel früher an. Ich hatte eine Empfehlung fürs Gymnasium und meine Eltern wollten nicht, dass ich aufs Gymnasium gehe, sondern auf die Realschule, auf der auch meine Brüder waren, weil das war ja das, was sie kannten. Das Gymnasium war eine andere Welt. Deswegen wollte ich da gerne hin.
Wie sind Sie dann Journalistin geworden? Also da muss man vielleicht dazu sagen, dass es heutzutage meistens so ist, dass man für ein Volontariat tatsächlich ein Studium braucht. Also man muss sich gar nicht bewerben, wenn man kein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. Es gibt aber auch immer noch Journalismusausbildungen, da kommt man ohne Studium rein. Also ich glaube, die Deutsche Journalistenschule hat dieses Blockangebot von, weiß ich nicht, 14 oder 18 Monaten mittlerweile immer noch für Leute offen, die kein Studium haben, um eben genau die Talente nicht zu verhindern.
Ich habe letztens ein Panel moderiert, auf dem es um Klassismus im Journalismus ging, also um die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir den Test von der Deutschen Journalistenschule angeguckt in München. Da gibt es immer so einen Wissenstest, den man beantworten muss. Und ich konnte eine Frage beantworten von 40 oder so. Dass es da dann jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, ist toll, aber das ändert ja nichts daran, an diesen ganzen Voraussetzungen, die man erfüllen muss und für die man Ressourcen haben muss. Also man muss ja auch Ressourcen dafür haben, intellektuell zu sein, sich zu bilden, Zeitung zu lesen, Radio zu hören, eben diese ganzen Sachen zu wissen. Das hatte ich nie.
Und wie sind Sie dann Journalistin geworden? Also von der Mediengestalterin, dort haben Sie, glaube ich, einen anderen Superreichen kennengelernt, oder Hyperreichen, Sven,
ja,
den Sie dann interviewt haben, den wir vielleicht noch als Fußbodenheizenden kennenlernen. Mhm. Wie sind Sie von der Mediengestaltung dann zum Journalismus gekommen?
Ja, kurvig, würde ich sagen. Ich habe dann irgendwann später, ich glaube nach dem Abitur, in einer Corporate Publishing Agentur gearbeitet.
Was ist das?
Das ist sowas wie Journalismus, nur für Marken am Ende und war da Redaktions- und Produktionsleitung und habe immer gedacht, eigentlich ist das genau das, was ich machen will, aber eben nicht für diese AuftraggeberInnen, sondern das, was ich hier mache, würde ich gerne woanders machen. Aber das war halt nicht so leicht, da reinzukommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu bloggen und das war eigentlich mein Weg in den Journalismus. Da sind Leute aufmerksam geworden auf meinen Blog, die zum Beispiel bei der Taz gearbeitet haben, die dann gesagt haben, hey, das, was du auf deinem Blog schreibst, könnte auch bei uns in der Taz stehen. Und dann,
welcher war das? War das schon Kaiserinnenreich?
Ja, genau. Okay. Mhm. Und dann gab es so eine Inklusionsserie in der Taz und da wurden meine ersten Artikel veröffentlicht und dann dachte ich, okay, jetzt versuche ich es irgendwie nochmal und dann hat es geklappt.
Und hat man Sie das dann oft spüren lassen, dass Sie nicht studiert haben, dass Sie eine Unstudierte sind, wie man, glaube ich, in Schwaben sagt?
Ja, sehr oft.
Und wie hat sich das geäußert?
Also zum Beispiel werde ich immer gefragt, was hast du denn eigentlich studiert? Statt, hast du eigentlich studiert? Das ist schon mal so das Erste. Also das ist immer noch was, was so ein bisschen piekt. Offensichtlich gehen Menschen, die in den Medien arbeiten, davon aus, dass die anderen Menschen, die einigermaßen eloquent sind und okay Texte schreiben, natürlich studiert haben. Also es gibt so viele Punkte, an denen ich das gemerkt habe, zum Beispiel, wenn es darum geht, Themen vorzuschlagen und zu sagen, das ist jetzt ein Thema, das wir machen bei einem Medium, dann bewerten das natürlich Menschen, die mit Geld aufgewachsen sind und die mit Bildung und Statussymbolen aufgewachsen sind, anders als ich vielleicht ein Thema bewerte. Das habe ich immer wieder gemerkt, dass das schwierig ist und dass es da dann eben auch wenig Verbündete gibt, weil es einfach wenig Arbeiterkinder im Journalismus immer noch gibt. Oder bei einem Vorstellungsgespräch mit zwei Männern, die ein Bildungsressort geleitet haben, die beide Söhne von Professoren waren und das dann irgendwie ganz witzig fanden, also meinen Bildungsweg wirklich witzig fanden und darüber gelacht haben, dass das ja so ganz anders wäre als bei ihnen beiden als Professorensöhne. Und von solchen Anekdoten könnte ich wirklich noch sehr, sehr viel mehr erzählen.
Und die haben Sie dann eingestellt?
Die haben mich nicht eingestellt, sondern eine Person, die ähnlicher war als Sie, nämlich eine, die auch studiert hatte.
Selbstähnlichkeit, das ist vielleicht das Kriterium, das dann zum Tragen kommt. Sie haben das vorhin schon ein bisschen geschildert mit dem Besteck, das man im Restaurant auf eine bestimmte Art nutzen können muss. Haben Sie das auch in den Redaktionen dann zu spüren bekommen? Also welche Bücher man gelesen hat? Also nicht nur die Frage nach dem Studium und wo es denn war, sondern welche Bücher, welche Musik vielleicht oder was auch immer.
Ja, klar. Genau, also es gibt ja diesen Begriff homosoziale Reproduktion, den ich irgendwann mal gelernt habe. Und ich bin total froh, dass ich den gelernt habe. Am Ende bedeutet der nichts anderes, als dass ein Michael, der Chef ist, auch super gerne einen jüngeren Michael einstellt, weil er sich selbst daran sieht und denkt, Mensch, in 10 Jahren bist du auch da, wo ich bin und ich erkenne mich in dir und finde dich deswegen toll. Und das passiert natürlich auch im Journalismus. Und da sind in den Leitungspositionen ja meistens immer noch mittelalte bis alte, weiße, heterosexuelle Männer, die dann natürlich auch toll finden, wenn sie die gleichen Menschen einstellen. Und die haben meistens zu Hause auch die gleiche Musik gehört und die Eltern hatten die gleichen Bücher im Schrank, im Regal. Also ich weiß schon, dass Bücher meistens im Regal stehen. Und haben vielleicht irgendwelche Reisen irgendwohin gemacht oder so. Ja, das habe ich immer wieder erlebt. Aber gleichzeitig, und das ist auch kein Einzelschicksal jetzt von mir, sondern das kenne ich auch aus ganz vielen Gesprächen mit anderen ArbeiterInnen, Kindern im Journalismus. Wir lernen ja ziemlich schnell, uns da auch bis zu einem gewissen Punkt anzupassen. Also ich bin eine sehr gute Schauspielerin geworden und komme da mit meiner Sprache und so schon auch zurecht, wenn ich das will. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht will und auch wie anstrengend das für mich eigentlich ist, das die ganze Zeit zu machen und wie gut es aber auch ist, wenn ich es nicht mache. Das habe ich dann vor allem auch gemerkt, so im Feedback von Personen, die mir in Podcasts zuhören oder Texte von mir lesen, die sich dann melden und sagen, hey, endlich verstehe ich das mal. Bei diesen ganzen anderen Texten mit den Fremdwörtern komme ich gar nicht mit.
Die homosozial Reproduzierten konnten sich eben nur ausdrücken, wie eine funktionale Elite formuliert, ne?
Genau, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, so aus dem Journalismus, aber ich habe ganz oft so das Gefühl, Menschen, die im Journalismus arbeiten, werden daraufhin gearbeitet, auch so intellektuell wie möglich zu moderieren, Texte zu schreiben.
Auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Da gibt es doch unterschiedliche Formate und Anpassungsleistungen sind sehr unterschiedlich und gehen, glaube ich, tendenziell teilweise eher durch die Podcasts auch gerade in eine gegenteilige Richtung.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es passiert ganz, ganz langsam, also wirklich viel zu langsam. Ich erlebe das auch oft bei Panels, letztens auf einer Journalismuskonferenz zum Beispiel, hatte ich gefragt in den Raum, wie viele Menschen da sind, die nicht studiert haben. Und dann hat sich eine einzige Person gemeldet, die dann nach dem Panel zu mir kam und meinte, ich bin schon den ganzen Tag auf dieser Journalismuskonferenz und das war das erste Panel, auf dem ich jedes Wort verstanden habe. Also ich glaube, das dominiert auf jeden Fall noch den Journalismus.
Und wo mussten Sie schauspielern oder was mussten Sie schauspielern? Sie haben das gerade erwähnt, dass Sie Dinge darstellen mussten, um irgendwie mithalten zu können oder um akzeptiert zu werden, nehme ich an.
Mhm. Na, ich würde sagen komplett, also was die Sprache angeht, was den Habitus, also das Auftreten angeht, wie man mit Menschen kommuniziert, wie man sich anzieht. Ich habe mal bei einer sehr großen Wochenzeitung hospitiert zum Beispiel und ich glaube, ich habe einen Monat damit verbracht, mir vorher zu überlegen, welche Sachen ich denn jetzt einpacke, um da nicht aufzufallen. Also das, was darunter liegt, ist das Imposter-Syndrom, also so ein Phänomen, das viele Menschen haben, die sozial aufgestiegen sind, dass sie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, dass es eigentlich nur Glück ist, dass sie erfolgreich sind.
Und das Imposter ist der Zweifel, den man immer an den eigenen Fähigkeiten hat,
genau,
oder?
Genau, ein anderes Wort ist das HochstaplerInnen-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man selbst ist eigentlich ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin, wenn man erfolgreich ist. Und immer so das Gefühl, dass jemand gleich um die Ecke kommt und auf die Schulter tippt und sagt, du gehörst hier aber nicht hin. Und dann geht es bei dieser Schauspielerei, so würde ich es nennen, eben darum, nicht zu zeigen, dass man das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören.
Jetzt sprechen wir aber eigentlich über Kapital und nicht über Geld, so wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu das definiert, das Kapital eben nicht nur als monetäres Kapital, sondern auch als kulturelles Kapital, wie man in einem Raum steht, wenn man im Theater ist zum Beispiel und sich dort wohlfühlt und schon die Abläufe kennt und weiß, wann man reinzugehen hat, wann man in der Oper zu klatschen hat und so weiter. Dann gibt es natürlich symbolisches Kapital, das sind Codes, die man erfüllt, durch Kleidung zum Beispiel, oder eben durch Gesten, durch eine bestimmte Wortwahl und etc. Und das soziale Kapital, das ist das dritte große, das sind die Leute, die man kennt oder einfach Vitamin B, also Beziehungen, die man hat, die man spielen lassen kann, um dann, wie sagten Sie vorhin, zu der homosozialen Reproduktion eingeladen zu werden. Mhm. Also dass man einen Türöffner hat, der dann zum Praktikum, zur Einstellung dann führt. Was würden Sie denn sagen, was hat Ihnen mehr gefehlt, Geld oder Kapital?
Eine Mischung aus beidem. Ja, also es war wirklich so diese Möglichkeiten, an eine Art von Bildung zu kommen. Und die hätte ich mir ermöglichen können, auch durch Geld. Vielleicht nicht alle und nicht ganz, weil ich glaube auch, dass es ein paar Sachen gibt, die man gar nicht aufholen kann. Also da stelle ich auch in meinem Buch so die Frage, kann man sich eigentlich diesen Habitus, dieses Auftreten, kann man sich das eigentlich kaufen? Ich glaube nicht ganz. Und ich glaube auch nicht, dass man es sich so kaufen kann, dass man es sich selbst glaubt.
Und man hört dann nicht auf zu schwitzen, ne? Hm. Dass man es doch nicht bewältigt.
Ja. Ja.
Pierre Bourdieu ist immer so diskutiert worden, als wäre es unabhängig von dem Geld. Das fiel mir irgendwann auf. Das ist wahrscheinlich dann eher der typisch bürgerliche Aspekt. Mhm. Das ist ein In-Group-Verhalten. Leute, die das alle irgendwie mitbringen, diskutieren das und sagen, Geld ist ja nicht das Einzige, sondern achte darauf, dass das kulturelle Kapital stimmt. Plötzlich alles unabhängig vom Geld. Ich habe das nie ganz geglaubt und habe bei Ihnen eine schöne Definition gefunden, was dieses Kapital denn eigentlich sei. Dieses kulturelle, soziale, symbolische Kapital, nämlich das, was wir brauchen, um Geld zu machen.
Mhm. Ja, ich finde das so interessant, dass Sie das jetzt gesagt haben, auch mit dem, das wurde ja immer so und so diskutiert. Das sind ganz oft Sachen, die ich eben gar nicht weiß. Also ich weiß nicht, wie Bourdieu...
Das ist jetzt das, was ich zufällig studiert habe. Ja.
Ja. Ja, schön für Sie. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass mir eben ganz oft so diese akademischen Kontexte fehlen. Und ich aber mittlerweile, und das kann ich eben auch noch nicht so lange sagen, aber jetzt heute zum Beispiel kann ich das sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich dadurch ganz andere Gedanken entwickeln kann als Menschen wie Sie jetzt zum Beispiel, die das studiert haben. Weil für Sie halt ganz klar ist, ah ja, Bourdieu, das ist der mit den Kapitalsorten. Das ist quasi das, was im Regal steht. Und ich habe das Regal gar nicht und denke deswegen ohne Regal.
Sie hatten die Lesezeit nicht, würde ich sagen. Also das Studium war für mich zum Beispiel hauptsächlich Lesezeit mit Empfehlungen, etwas zu lesen. Mhm. Ja, klar, dann gibt es irgendwann ein Regal, wo das Buch halt steht.
Ja, genau. Und ich hatte eher Lebezeit. Und daraus entwickeln sich dann nochmal andere Gedanken. Und das sage ich vor allem, weil ich eben ganz lange dachte, ich müsste das haben und ich erst jetzt zum Beispiel mit diesem Buch, aber eben auch Gesprächen rund um Klassismus merke, dass das eben auch eine Qualität sein kann, das andere gar nicht gemacht zu haben. Und das ist ein ganz schönes Gefühl.
Ist das für Sie inzwischen auch schon immer wieder mal ein Vorteil, dass Sie sagen können, ich habe ja die Erfahrung. Also könnt ihr mir mit Bourdieu und mit Butterwegge und anderen Armutsforschern kommen, aber diese eine Erfahrung und auch vor allem die Gefühle, die Kränkungen etc., die habt ihr halt nicht.
Ja, Manchmal blitzt es so zwischendurch auf, aber das ist nur ein ganz, ganz kurzer Moment, weil das andere einfach so mächtig ist, weil das ja nicht das ist, was eben in dieser kapitalistischen, akademischen Gesellschaft das ist, was wir alle erreichen wollen, dass wir irgendwie mal schlechte Zeiten durchgemacht haben, sondern da werden ja andere Sachen gewertschätzt. Von daher sind diese Momente, in denen ich mir bewusst darüber bin, da vielleicht auch sowas wie einen Vorteil zu haben oder anders arbeiten zu können als andere, sind ganz klein, aber sie sind da.
Okay, das ist die persönliche Ebene. Sie haben ganz zu Beginn des Gesprächs eigentlich das Strukturelle angesprochen, also eigentlich auch unsere Leitfrage, wann oder wie schaffen wir Armut ab? Mhm. Und in Ihrem Buch fällt dieser Satz tatsächlich wörtlich. Sie zitieren da die schon jetzt mehrfach genannte Mehrfachmillionenerbin Marlene Engelhorn, die nämlich den Satz sagt, wenn wir Armut abschaffen wollen, müssen wir Überreichtum abschaffen. Das haben Sie ganz zu Beginn auch genannt, das Stichwort. Und können Sie für uns mal kurz klären, was ist eigentlich Überreichtum? Wie viel ist zu viel, könnte man ja auch fragen.
Ja, auch da gibt es jetzt keine Zahl, die ich
einfach... Ich will es gar nicht in Euro wissen, ne?
Ja. Naja, also ich würde zum Beispiel sagen, alles, was auf Ausbeutung basiert, also überreiche Menschen haben eigentlich immer nur Geld, weil ihr Reichtum auf Ausbeutung basiert. Zum Beispiel auf Ausbeutung von Arbeitskräften, aber auch auf Ausbeutung unseres Planeten. Also da gibt es ja auch zum Glück immer mehr Artikel und Studien und Sharepics auf Instagram, die zeigen, auf wessen Kosten sehr reiche Menschen leben. Mhm. Nämlich auf den Schultern von Menschen, die von Armut betroffen sind oder die ganze Zeit arbeiten oder beides zusammen. Also auch das ist ja meistens miteinander verknüpft, sogar dass Menschen, die arbeiten, von Armut betroffen sind. Von daher wäre meine Definition, glaube ich, was Überreichtum angeht, dass das Menschen sind, ja, die Reichtum haben, der auf der Ausbeutung von anderen basiert.
Und wie nimmt man diesen Hyperreichen? Ich vermeide mal das Wort superreich, weil das klingt so super toll und irgendwie positiv. Also wie nimmt man den Überreichen dann den Überreichtum weg?
Also die Organisation Tax Me Now zum Beispiel schlägt ja diese Besteuerung vor. Und ich glaube, das ist auch ein guter erster Weg. Ich denke da schon ein bisschen radikaler, weil ich ja nicht nur will, dass der Überreichtum und damit auch die Armut aufhört, sondern ich wünsche mir generell ein komplett anderes System. Also ich wünsche mir ein System, das eben nicht ganz nach oben einen Profit stellt oder ein höher, schneller, weiter oder unsere Leistungsfähigkeit, sondern würde mir eher ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem vorstellen wollen, in dem es darum geht, gut miteinander zu leben, gemeinschaftlich zu leben, nicht auf Kosten anderer zu leben und dafür zu sorgen, dass ja Menschenrechte gelebt werden können. Das ist ja im Moment leider immer noch nicht so. Also auf dem Papier schon, aber im echten Leben leider nicht. Im echten Leben sind nicht alle Menschenleben gleich viel wert. Und das würde ich total gerne ändern. Von daher finde ich, okay, wenn wir jetzt in diesem kapitalistischen System bleiben und nur ein bisschen verändern wollen, ja, dann müssen wir denen das Geld wegnehmen und es irgendwie umverteilen. Aber ich will eigentlich mehr.
Aber Umverteilung wäre doch ein guter Anfang, oder?
Genau, ist ein guter Anfang, aber ändert ja nicht diese Erzählung, dass wir selbst für unseren Erfolg zum Beispiel verantwortlich sind, ändert nicht die Erzählung, dass wir trotzdem noch mit unterschiedlichen Chancen zur Welt kommen, ändert nicht den Fakt, dass unser Erfolg davon abhängt, in welche Familie wir geboren werden. Weil selbst wenn wir uns jetzt mal vorstellen, morgen wäre jetzt die Umverteilung da, alle hyperreichen Menschen hätten jetzt diesen Hyperreichtum nicht mehr, sondern wären nur noch normalreich. Und die Menschen, die von Armut betroffen waren, wären nicht mehr von Armut betroffen, sondern im besten Fall nicht kurz vor der Armutsgrenze, sondern eher so im Mittelschichtsbereich, dann wäre ja aber trotzdem noch nicht alles gut. Dann hätten wir ja trotzdem immer noch, wenn wir nochmal auf diese Kapitalsorten kommen, immer noch eine andere Verteilung von diesen Privilegien. Und ich glaube, dann würde sich das ja wieder weiter ausbauen. Also dann hätten trotzdem die, die vorher total reich waren, wüssten immer noch die anderen reichen Leute von früher, die immer noch in Machtpositionen sind, könnten die anhauen, damit, weiß ich nicht, die Tochter ein gutes Praktikum bekommt oder so. Also diese vielen Ungerechtigkeiten würden sich ja nicht sofort dadurch ändern.
Also man könnte die Geldverhältnisse ändern, aber die Kapitalverhältnisse sozusagen, wenn man kulturelles, symbolisches, soziales Kapital mitdenkt, die kann man nicht gleich mit verändern. Das ist die Krux aus Ihrer Sicht.
Ja. Und wenn der Kapitalismus erhalten bleibt, dann steht ja trotzdem immer noch ganz oben, dass wir Profite erhöhen wollen. Dann stehen bestimmte Statussymbole oben, hinter denen wir herjagen, wegen denen wir uns vor allem die Arbeiterklasse auch körperlich kaputt macht. Das würde sich ja trotzdem nicht ändern, dadurch, dass da ein Ausgleich geschaffen wäre.
Ich war ganz überrascht, wie viele Leute für Umverteilung sind. Ich habe mir die letzte Studie jetzt mal angeschaut. Das ist eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die ist im vergangenen Herbst 2022 erschienen. Und demnach sind 3/4 oder eben 3 von 4 Menschen in Deutschland der Meinung, der Staat solle dafür sorgen, dass Einkommen, Vermögen und Geld so umverteilt werden, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich geringer sind und die Gesellschaft gerechter wird, war ein Zitat. Ebenfalls 3/4 fänden eine Vermögenssteuer für Reiche sehr gut oder gut. Und wiederum 3/4 sagen, der Satz, man wird in diesem Land entsprechend seiner Leistung vergütet, stimmt so nicht. Das ist so eine richtig qualifizierte Mehrheit der Bevölkerung eigentlich für Umverteilung. Ganz simpel gefragt, woran hapert es denn?
Ja, es hapert daran, dass die Menschen, die Politik machen, ja Nutznießer des Systems sind, in dem wir leben. Also im Politik machen auch da wieder die Menschen mit Geld und Macht, und das sind vor allem die mittelalten bis alten weißen heterosexuellen Männer, Christian Lindner und Co. Und die profitieren ja von der Verteilung, wie sie gerade ist. Deswegen wird sich das nicht ändern, solange sich nicht die Zusammensetzung von der Politik ändert.
Also die interessengesteuerte Politik ändert das nicht, weil es im eigenen Interesse ist, eine Umverteilung nicht zuzulassen, obwohl 3/4 der Bevölkerung dafür sind.
Mhm. Genau, aber da sieht man ja auch quasi die ungerechte Aufteilung von Macht. Also das geht ja mit der ungerechten Aufteilung von Geld einher. Und das Problematische daran ist ja, dass die nicht so super vielen Menschen, die viel Geld haben, ja eben auch vor allem die Mächtigen sind. Das heißt, die wenigen mächtigen Menschen entscheiden darüber, wie die vielen Menschen mit wenig Geld leben müssen. Und das zu ändern ist schwierig, weil die Mächtigen mit Geld natürlich weder ihr Geld noch ihre Macht verlieren wollen. Also Friedrich Merz möchte nicht seine 2 Privatjets abgeben.
Davon gehe ich aus, ja. Was Sie sagen, läuft aber darauf hinaus, dass wir jetzt nicht einzelne Steuerungsinstrumente ansetzen, wie Umverteilung zum Beispiel. Und wenn ich das richtig verstehe, dann geht es Ihnen darum, eigentlich sowas wie die Denkweise oder sogar die Wirtschaftsweise oder die Systemweise zu ändern. Und der Ansatzpunkt, den haben Sie, glaube ich, vorhin genannt, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, als Sie sagten, man verdient sich den Reichtum oder man verdient etwas. Das muss man eigentlich ändern. Fand ich ganz interessant, weil das Wort Verdienst ist ja doppeldeutig im Deutschen. Mhm. Also viele, die reich oder superreich werden, Marlene Engelhorn hat es gesagt, der Reichtum kommt vom toten Opa. Die haben also den Reichtum ohne eigenes Verdienst und eben auch ohne eigenen Verdienst, also ohne Erwerbsarbeit. Und Sie sagen jetzt, diese ganze Erzählung des Verdienens, davon sollen wir uns verabschieden. Mit welchem Ziel?
Mit dem Ziel, dass Menschenrechte eingehalten werden tatsächlich. Also mit dem Ziel, dass Menschen mit einer Würde leben können, weil aktuell ist das eben nicht so. Und das darf nicht sowas sein wie, ich muss mir das verdienen, dass ich eine schöne Wohnung habe oder dass ich meinen Kindern gutes Essen kaufen kann oder witterungsentsprechende Klamotten, sondern das muss einfach selbstverständlich sein. Und das würde ich total gerne ändern, dass man eben nicht das Gefühl haben muss, ich muss dafür jetzt was leisten, sondern dass das selbstverständlich ist, dass diese Grundbedürfnisse einfach für alle zu haben sind.
Also der Leistungsgedanke insgesamt, der muss eigentlich auch weg.
Wenn Sie mich fragen, ja.
Also diesen Satz, den ich vorhin zitiert habe aus der Studie, salopp gesagt, wer viel leistet, der wird auch alles schaffen, den sollte es in dieser Form als Denkweise gar nicht mehr geben.
Naja, ich würde sagen, wer jetzt was leisten will, soll es halt machen, wenn es ihm oder ihr Spaß macht. Aber das sollte nicht die Grundlage sein für ein gutes Leben. Also ich jetzt zum Beispiel bin 41, habe echt viel gearbeitet in meinem Leben. Also ich könnte mir total gut sowas wie eine 3-Tage-Woche oder so vorstellen für mich und fände es irgendwie auch in Ordnung, trotzdem ein gutes Leben zu haben mit vielleicht ein bisschen Urlaub und ab und zu neue Schuhe. Aber das funktioniert halt nicht. Und das nur so als Beispiel. Und das würde ich für alle Leute total gut finden. Also warum müssen wir uns alle so fertig machen, in diesem Hamsterrad sein? Es gibt immer mehr psychische Erkrankungen. Burnout hat zugenommen. Depressionen nehmen zu. Also unsere Welt wird ja auch gerade nicht irgendwie arbeitsfreundlicher, im Gegenteil. Und ich fände es total wichtig zu gucken, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir eigentlich arbeiten, ob wir das wollen, dass eben die Erwerbsarbeit, so wie sie aufgebaut ist, so oft krank macht. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, auch Armut macht ja krank. Das geht alles miteinander einher. Es gibt ganz viele Leben, in denen Armut einfach vorkommt. Das ist ja auch nicht was Festgesetztes. So, man ist jetzt arm und dann bleibt man das die ganze Zeit. Das kann ja auch zwischendurch sein. Also ich habe ein paar Jahre meines Lebens Hartz IV zum Beispiel bezogen, weil ich 24 Stunden meine Tochter mit Behinderung gepflegt habe und gar keine Möglichkeiten hatte, noch irgendwie anders Geld zu verdienen. Also das gibt es ja zwischendurch. Ich glaube, das wäre auch ganz gut, wenn wir über Armut diskutieren, dass das nicht so was Festgesetztes ist, so das sind die, die von Armut betroffen sind und das sind die anderen, sondern das kann aus unterschiedlichen Gründen eben, solange es Armut gibt, allen Menschen passieren und auch viele Menschen in Armut leben, die erwerbsarbeiten, manchmal sogar 3 oder 4 Jobs haben und es reicht nicht. Also natürlich ist da dann auch die Frage des Mindestlohns. Reicht es eigentlich, wie der gerade, der wurde ja angehoben. Aber aus meiner Sicht war das nur eine Anpassung an die Inflation. Also das müsste sich auch anheben. Dann ist ein großer Punkt die Care-Arbeit, denn die meisten Menschen, die von Armut betroffen sind, zum Beispiel Alleinerziehende, das ist die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist. Das sind ja Personen, meistens Frauen, die sehr, sehr viel arbeiten, aber eben unbezahlt arbeiten. Genau, das müsste sich alles ändern.
Ja, schöne Welt, wo bist du? So heißt das Motto dieser 22. Internationalen Schillertage hier im Nationaltheater Mannheim. Das war die Journalistin und Buchautorin Mareike Kaiser, heute in den SWR 2 Zeitgenossen. Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht, heißt ihr Buch zum Thema. Haben Sie vielen Dank, Frau Kaiser, dass Sie hier waren und vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.